Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, aktive User-Generierung. Ich habe heute den Benedikt mitgebracht von Right Now. Der hat euch auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Themen zu erzählen, eine mega Growth-Journey hinter sich. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Benedikt. Danke, dass du heute hier bist.
Ja, hallo. Freue mich sehr, dass ich dabei bin. Herzlichen Dank für die Einladung und bin gespannt auf unser Gespräch. Super.
Ja, Right Now wird der ein oder andere von euch bestimmt sogar kennen, der vielleicht bei McFit trainieren geht und dann jetzt in der letzten Zeit vielleicht nicht trainieren gehen konnte. Was Right Now wirklich anbietet, ich glaube, das kann der Benedikt am besten erzählen. Genau, schieß mal los. Was macht ihr?
Mache ich gerne. Also, ich habe Right Now zusammen mit dem Torben und dem Philipp im Jahr 2017 gegründet und damals wie heute sind wir ein Consumer Claims Purchasing Unternehmen, kann man sagen. Das heißt, wir kaufen Forderungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf, die sie gegen Großunternehmen haben. Seien es beispielsweise Versicherungsunternehmen oder Fitnessstudios, wie du gesagt hast, Fluggesellschaften, Pauschalreiseanbieter oder aber auch Facebook, Mastercard und Ähnliches. Es gibt so viele Rechtsansprüche, Forderungen draußen im alltäglichen Leben, die die Verbraucherinnen und Verbraucher haben, in aller Regel aber schlicht und ergreifend nicht durchsetzen, weil es zu aufwendig ist, zu hohe Kosten, zu viel Zeit, was auch alles Sinn macht. Wir sprechen davon sogenannten rationalen Desinteresse. Und für diese Forderung bieten wir an, sie abzukaufen und sofort Geld auszuzahlen. Also in deinem Beispiel von McFit hast du einen Erstattungsanspruch gegen das Fitnessstudio auf Erstattung der im Lockdown gezahlten Gebühren. Jetzt wirst du aber wahrscheinlich dich nicht mit dem Studio irgendwie streiten wollen. Das ist alles sehr zeitintensiv. Vielleicht muss man sogar einen Anwalt beauftragen oder ähnliches. Hast du keine Lust drauf. Deswegen kommen wir und sagen dir, guck mal hier, wir bieten dir XY%, das kommt jeweils auf den individuellen Fall und das Risiko an, der Forderung, zahlen wir dir sofort aus. Geld kannst du behalten, kannst du machen, was du willst damit. Wir haben dann die Forderung bei uns auf unserer Bilanz und setzen sie im eigenen Namen und auf eigenes Risiko hindurch. Das machen wir jetzt, wie gesagt, seit 4 Jahren in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Wir wollen natürlich auch immer noch mal mehr Themen weiter dazu nehmen. Das haben wir in den letzten Jahren schon gut gemacht und deswegen wird es auch immer spannend bleiben zu gucken auf rightnow.de, wo kann man sich noch Geld holen, weil es immer wieder spannende neue Rechtsgebiete oder Themenbereiche eben geben wird, wo dieses Grundkonzept auch passt.
Sehr spannend. Also ich glaube vor allem jetzt auch durch Corona habt ihr wahrscheinlich auch einen ziemlichen Wachstumsschub erfahren, dadurch dass, also ich sag mal jedenfalls für die Sparte Fitness.
So ist es, absolut. Also ich würde sagen, Corona beschreibe ich immer so ein bisschen als dreischneidiges Schwert für uns. Zunächst mal natürlich für unseren Flugbereich, also wo wir auch Flugforderungen ankaufen, war das so im April, Mai gab es einen riesigen Anstieg, März auch noch, letztes Jahr. Und dann gab es aber auch einen riesigen Abfall, das heißt, weil einfach niemand mehr geflogen ist, war dieses Produkt mehr oder weniger für eine gewisse Zeit lang irrelevant. Das ändert sich jetzt wieder, was natürlich sehr schön ist. Das war so ein bisschen die Downside. Die zweite Seite war aber, dass wir extrem viele neue Chancen bekommen haben, wo wir eben Produkte anbieten können. Letztes Jahr haben wir uns sehr großflächig um Pauschalreisen gekümmert, also Corona-bedingt abgesagte Pauschalreisen. Dieses Jahr kümmern wir uns eben sehr stark um Erstattung bei Fitnessstudios. Das heißt, es sind einfach neue Themen auf den Plan getreten, wo es Rechtsansprüche gibt, die Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Regel nicht selbst durchsetzen werden. Das heißt, für uns optimale Gebiete. Insofern sehr, sehr viele Chancen, die für uns daraus entstanden sind. Insgesamt deswegen würde ich sagen, war das für uns jetzt nicht das Schlechteste. Dritte Schneide meines dreischneidigen Schwerts, natürlich auch für uns, Homeoffice und Co., alles eine starke Umgewöhnung am Anfang. Mittlerweile sind wir aber wirklich bestens aufgestellt und werden auch für alle Zeiten wirklich volle Flexibilität immer beibehalten bei allen unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, weil es einfach bestens funktioniert. Da haben wir also auch vieles gelernt, glaube ich, und sind jetzt besser aufgestellt, als wir vorher waren. Also unterm Strich würde ich sagen, viele neue Chancen, viel gelernt und deswegen war es für uns eher gut als schlecht.
Wir haben ja vorher schon gesprochen gehabt und ihr habt ja richtig was an Wachstum so hingelegt, ne? Ihr habt ja schon eine beachtliche Kundenzahl aufgebaut. Wo steht ihr denn da genau jetzt?
Genau, also wenn wir jetzt mal anschauen, die Gesamtzahl an Kunden, die wir in den letzten 4 Jahren hatten, dann sind wir ungefähr bei 400.000, 450.000 Kundinnen und Kunden, die wir dort hatten in den vergangenen Jahren. Vom Wachstum her haben wir uns immer über die Jahre hinweg sehr schön verdoppelt, wenn nicht sogar beispielsweise letztes Jahr verdreifacht. Also das war wirklich sehr erfreulich, im Corona-Jahr über unseren Plan zu liegen und zu verdreifachen. Da sind wir sehr, sehr zufrieden mit. Das war wirklich also am Ende aller Tage ein super Ergebnis. Und genau mit dem gleichen Anspruch machen wir natürlich jetzt auch weiter. Immer schön weiter mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar mehr, um so wirklich ordentlich Wachstum weiter dahinter zu behalten. Einerseits das natürlich zu machen über eben neue Themengebiete, aber auch ab und zu auch mal neue Länder mal anzuschauen, schon mal perspektivisch. Dachraum sind wir ohnehin tätig. Aber wir sind auch schon als Klägerin unterwegs in anderen Jurisdiktionen, also Frankreich, Skandinavien, so, da holen wir uns auch das Geld schon wieder zurück, sprechen aber noch nicht den Endkunden an und schauen mal, vielleicht, dass wir das in den nächsten 1, 2 Jahren ja auch mal in diese Richtung entwickeln können. Das heißt, da gibt es noch immens viel Potenzial, wie wir noch weiter einfach ultra stark weiter wachsen können. Und genau das wollen wir auch weitermachen. Und deswegen hört es nie auf, das Vollgas, würde ich sagen.
Ja, das macht auch Sinn, weil der Mensch an sich, ob er jetzt in Frankreich ist, Spanien ist oder in Deutschland ist, die Problematik bleibt immer die gleiche. Das
Richtig.
vor allem bei diesen kleinen Beträgen, die sich dann über die Zeit aufsummieren, da will sich der ein oder andere Konsument dann nicht großartig damit beschäftigen oder vielleicht hat er dann einen Rechtsschutz, wo er eine Selbstbeteiligung auch zahlen muss, wo sich das dann vielleicht auch gar nicht lohnt.
So ist es.
Sehr spannend. Bevor wir in die Internationalisierung gehen, würde ich dem sehr gerne mal einfach in die Vergangenheit springen
Ja.
und einfach mal verstehen, wie kam diese Idee wirklich, wie ist das Ganze so entstanden?
Ja, also letztendlich ist das tatsächlich aus einer persönlichen Gegebenheit entstanden. Ich hatte einen Flug gebucht zum Philipp und Torben, die studierten damals in St. Gallen. Das war noch damals noch mit der Air Berlin, die es ja heute nicht mehr gibt, und konnte den Flug dann nicht antreten, weil ich irgendwelche anderen wichtigeren Sachen hatte. Das weiß ich auch gar nicht mehr genau. Und dann wollte ich mein Geld mal zurückbekommen von Air Berlin und habe gesagt, da vorne könnt ihr nämlich mal hier bitte die Kohle mal zurückbezahlen. Daraufhin wurde ich dann hin und her verwiesen und sagt, hier kannst du doch zum Kundenservice anrufen, habe ich den Kundenservice angerufen und gesagt, nee, da musst du zu der Refund-Abteilung. Also, I was sent in circles, wie man auf Englisch sagen würde. Das heißt, es hat nichts gebracht. Und dann dachte ich, ja gut, aber es gibt einen Anspruch, diese sogenannten Steuern, Gebühren und Zuschläge von der Fluggesellschaft zurückzubekommen, wenn man einen Flug nicht antritt, obwohl man ihn gebucht hat. Weil, das muss man sich so vorstellen, der Großteil des Flugpreises häufig besteht aus Steuern, Gebühren und Zuschlägen. Das ist aber einfach Geld, was die Fluggesellschaft an den Staat oder den Flughafenbetreiber oder die Bundespolizei weiterleiten muss für Sicherheitsleistungen, Steuer etc. Und wenn ich jetzt nicht im Flugzeug sitze, dann müssen die das nicht weiterleiten, weil ich ja nicht drin sitze. Und dann kann ich das Geld zurückbekommen. Ganz einfach, logisch, versteht jeder. Und diesen Anspruch gibt es nach dem Gesetz. Und dann habe ich einfach mal gesagt, gut, dann verklagen wir jetzt mal Air Berlin und holen uns mal das Geld zurück. Also es war natürlich immer während meines Jurastudiums so ein bisschen mein kleiner Wunsch, endlich mal jemanden verklagen zu können. Habe ich dann auch gemacht und gewonnen. Ganz schnell ging es. Ja, ein paar Monate war das Geld da und dann war so der vielleicht bisschen naive Schluss, naja, daraus können wir was machen. Weil es gibt den Anspruch, man kann ihn durchsetzen vor Gericht, aber die wenigsten Leute werden das machen, sondern die werden einfach das vergessen, nicht dran denken und sagen, gut, soll die Fluggesellschaft das Geld behalten. Und diese Diskrepanz zwischen ich habe Recht, Recht haben und ich bekomme Recht, ist einfach immens groß, weil es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Ansprüche. Die meisten Leute werden sie aber nicht durchsetzen, weil es einfach zu aufwendig ist. Anwalt, Gericht, niemand möchte eigentlich damit was zu tun haben. Das ist ja eher immer negativ ein bisschen besetzt. Und deswegen lieber komm, lass die 50 Euro und kümmere mich nicht darum. Aber das ist 50 Euro, die hier beim Falschen sind. Die müssen eigentlich nach dem Gesetz erstattet werden. Und das war dann so ein bisschen unser ja, Triggerpunkt, wo wir dann gesagt haben, okay, daraus können wir was machen, daraus sollten wir was machen. Und haben uns dann überlegt, was ist jetzt das beste Angebot? Wie kann man die Leute hier am besten dazu bekommen, dass sie eben ihr Recht dann doch schnell durchgesetzt bekommen? Und das war dann eben unser Ansatz des Forderungskaufs. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir den Kunden, mit den Leuten sofort Geld geben, sagen, guck mal hier, das ist dein Anteil, den kannst du behalten, dann ist das für die eine super Experience, weil die kriegen Geld, sagen, super, okay, ich habe jetzt mich quasi gegen Fluggesellschaft, gegen McFit, gegen wen auch immer, habe ich durchgesetzt, habe Geld bekommen, aber mit allem anderen habe ich nichts zu tun, weil da habe ich auch keinen Bock drauf. Und das war so quasi unser Ansatz, mit dem wir dann gestartet sind, und der hat sich bewährt über die letzten Jahre, und deswegen haben wir den wirklich als elementar USP von uns immer beibehalten. Kauf der Forderung, sofort Geld, wir kümmern uns um alles andere. Insgesamt kann man uns ja so dem Legal Tech Markt zuordnen, würde ich sagen, also digitale Rechtsdurchsetzung, wenn man es nicht auf Englisch sagen will. Wir kombinieren so ein bisschen ja mit dem Fintech Ansatz, also insofern sofort Geld zu bezahlen, weil anders als wenn ich jetzt quasi irgendwie digital mir einen Anwalt beauftragen kann und sowas, da gibt es ja mittlerweile viele Angebote, die auch spannend sind. Aber da muss ich immer noch lange warten, muss kommunizieren mit dem Anwalt, habe irgendwelche Anfragen und so weiter und bin nicht die Sache los aus dem Kopf. Und uns war es immer wichtig, den Leuten in Peace of Mind zu geben. Ich habe es erledigt, ich habe mein Geld bekommen, ich freue mich, und jetzt kümmern sich andere drum, nämlich Right Now. Daher kommt ja so ein bisschen der Name Right Now, ne? Sofort eben Recht und Geld zu bekommen. Ja, das war so ein bisschen die Gründungsgeschichte.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also der Name ist sehr, sehr geschickt gewählt. Und also das Geschäftsmodell praktisch, so wie das jetzt besteht, das hat von Anfang an praktisch bestanden, oder habt ihr das dann über das Testen dann irgendwie dann optimiert?
Du meinst jetzt den Namen?
Das Geschäftsmodell, dass man, also so. das sehr Interessante ist ja, ihr das Geld halt sofort auszahlt.
Richtig.
Das war wirklich von Anfang an so gegeben.
Ja, mehr oder weniger. Also wir haben uns am Anfang überlegt, was wollen wir machen? Wollen wir diesen Ansatz wählen, sofort Geld bezahlen, oder wollen wir diesen Ansatz wählen, ja, wir setzen das mal digital durch. Kunde muss aber warten, Kunde muss uns noch Rückfragen stellen und so weiter. Und am Ende, wenn wir gewinnen, nach einem Jahr vor Gericht oder so, dann kriegt er seinen Anteil und wir ziehen uns 10%, 20%, 30% ab. So. Versus den Ansatz, hier hast du sofort Geld, dafür ziehen wir vielleicht ein bisschen mehr ab. Ne? Also nicht 30, sondern vielleicht 40%, je nach individueller Risikolage. Dafür hast du aber sofort das Geld. Brauchst nie wieder daran zu denken. Und letztendlich haben wir so ein bisschen umfragemäßig, dann damals hatten wir ja nicht viele Kunden, wir hatten auch nicht viel Geld, haben wir so ein bisschen im Freundesbekanntenkreis mal gesagt, guck mal, welches Modell würde euch denn besser gefallen? Wo hättet ihr einfach eine höhere Zufriedenheit? Und dann kam recht schnell, hat sich wirklich rauskristallisiert, dass dieser Kaufansatz, also Sofortgeldansatz, deutlich die Leute mehr überzeugt. Und deswegen sind wir dann auch dabei geblieben und haben das über alle Jahre hinweg weiter fortgesetzt. Und insgesamt sind wir damit deswegen ja sehr zufrieden, hat sich bewährt und ist wirklich unser USP. Wie gesagt, dieses Modell fahren nur ganz, ganz wenige andere, und das auch nur in kleinen Bereichen. Unser Ansatz, Kauf, Sofortgeld in ganz vielen Rechts- und Lebensbereichen umzusetzen. Damit sind wir wirklich mehr oder weniger alleinstehend im Markt, was natürlich gut für uns ist. Freuen wir uns, dass wir dort dann quasi mit voller Power weiter wachsen können, und deswegen ja, wird es auch bei diesem Modell dann bleiben.
Mega spannend, weil also in der Theorie würde man denken, dass wenn man das nicht direkt auszahlt, dass das Modell sich besser skalieren lässt, weil man dann einfach halt nicht so viel, ich sag mal, so viel Kapital benötigt. In der Praxis würde ich aber sagen, wenn wir jetzt mit eigenen Kunden über diese Thematik sprechen, dann nennen wir das Time to Value. Also wie lange braucht der Kunde wirklich, um diesen Wert deiner Dienstleistung oder deines Produktes zu erkennen? Und das ist ja bei euch sofort. Das heißt, das ist auch unser Ziel dann immer. Wie können wir diesen Time to Value, dieses Zeitfenster so weit reduzieren, dass der Kunde sofort den Wert erkennt? Weil irgendwann mal hat der Kunde einfach keinen Bock mehr und vergisst es einfach. Und dann nutzt er das Produkt vielleicht nicht mehr oder nutzt die Dienstleistung nicht mehr oder wie auch immer. Und umso kürzer das TTV halt auch ist irgendwo, umso begeisterter ist er davon, und dann erzählt er auch von der Lösung vor allem. Dann erzählt er auch davon. Ich denke mal, das hat euch in eurem Wachstum dann auch entsprechend geholfen, dass Leute dann mega begeistert davon sind. Und der eine McFit-Gänger erzählt dem anderen McFit-Gänger dann ja, hey, Ich konnte zwar die letzten 6 Monate nicht gehen, aber habe dafür 60% von meinen Ausgaben dann wieder zurückbekommen.
Absolut, genauso ist es. Also Mund-zu-Mund-Propaganda oder Mund-zu-Mund-Werbung ist für uns da sehr, sehr wichtig und sehen wir auch, dass das gut funktioniert. Zu den Marketing-Channels können wir sonst gleich nochmal kommen. Noch ein kurzes Wort zu Time-to-Value finde ich sehr richtig und das ist quasi genau der Grund, warum wir eben immer bei diesem Ansatz bleiben wollen. Wir haben da immer noch eine Herausforderung, die liegt aber einfach am Gesetz. Die sagt nämlich, wenn ich so eine Forderung verkaufe, dann muss ich, das steht aktuell immer noch im Gesetz, per Hand das unterschreiben, dass ich die Forderung verkauft habe. Also handschriftliche Unterschrift. Das heißt, wir schicken immer jeden Tag tausende Briefe mit vorfrankiertem Rückumschlag durch ganz Deutschland und Europa, wo dann die Leute unterschreiben müssen und zurückschicken und dann ist die Sache erledigt. Das heißt, dort ist noch so eine ganz kleine Verzögerung drin. Da arbeiten wir jetzt aber auch mit Hochdruck dran, einerseits politisch schon länger, dass das endlich mal abgeschafft wird und andererseits technisch, um das noch zu verschnellern, unser Angebot dann noch zu verbessern, weil wir genau das merken. Wenn es nur einen Tag irgendwie die Verzögerung, dann der Post, die arbeitet irgendwie nicht richtig oder so, dann ist schon wieder die Zufriedenheit ein ganz kleines bisschen geringer, weil eigentlich die Leute sagen, okay, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, unterschreiben. Müssen sie, können wir nichts daran ändern, ist einfach die gesetzliche Vorgabe. Aber das ist noch so ein Ansatzpunkt, wo wir, glaube ich, wenn das Gesetz da mal verbessert wird, wir noch viel schneller sein können und dann wirklich noch eine genialere User Experience haben. Es gibt ja so ein paar Tricks, an die wir denken, auch technisch gesehen, aber das ist jetzt noch nicht live, sondern da sind wir noch dran. Wollte ich nur ergänzt haben zu diesem Aspekt. Ja.
Ja, das ist echt ein super Beispiel, wo man echt sieht, dass es nicht immer was bringt, dass man, ich sag mal, die Ausgaben versucht minimal zu halten, um das Modell so gut wie möglich skalieren zu können, weil umso effizienter und effektiver die Kundenakquise letztlich ist und umso günstiger sie ist, umso besser kann man skalieren. Also das
So ist es.
widerspricht komplett der Theorie dann. Aber das sieht man dann auch an eurem Erfolg.
Ja.
Sehr spannend. Und dann habt ihr, wenn wir nochmal einen Schritt zurück machen, ihr seid jetzt gestartet, ihr habt jetzt die Umfrage gemacht, ihr habt jetzt verstanden, was das wirklich richtige Geschäftsmodell für euch ist. Und dann wart ihr dann so weit, dass ihr die ersten Kunden für euch gewinnen musstet. Ich weiß heute, ihr seid sehr aktiv auch im Social Media Business. Wie hat es damals funktioniert?
Zunächst mal waren die unsere ersten Kunden Freunde und Bekannte. Die wir bei der Umfrage gefragt haben, sagt, komm, Freunde, gebt uns mal, ihr habt doch sicher auch mal einen Flug. Damals haben wir ganz am Anfang haben wir nur dieses Flugthema gemacht. Gebt uns mal hier einen Flug und dann kaufen wir euch das mal ab und so. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann haben wir ganz normal Website gebaut, Google AdWords, dann mal mit unseren laienhaften Kenntnissen da irgendwie aufgesetzt und da haben wir natürlich zahllose Fehler gemacht und alles, aber da kamen doch wirklich die Kunden da rein, die ersten, die wir eben nicht kannten. Das war natürlich auch ein super Gefühl, dass man dann sieht, okay, es gibt wirklich Leute, die nie unsere Freunde sind, die finden das ein gutes Modell. Und dann hatten wir eigentlich recht schnell so eine klassische Business Angel Finanzierungsrunde, wo wir einerseits bisschen Equity bekommen haben, aber andererseits immer Working Capital, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast in unserem Geschäftsmodell. Kommt immer auch auf Working Capital an, weil wir quasi das Geld brauchen, um die Leute sofort auszuzahlen. Da haben wir mittlerweile gute Lösungen, sind immer weiter dabei, das natürlich zu optimieren. Damals haben wir dann eben im Rahmen der Business Angel unsere ersten dicken Batzen Working Capital bekommen und damit konnte man natürlich dann mehr Fälle ankaufen und dann letztendlich ist ja so ein on a rolling basis mehr oder weniger, weil dann kommt wieder Geld rein und dann kannst du ja neu ankaufen und so. Also das funktioniert dann schon sehr gut. Aber da hatten wir dann eben unser erstes Mal das Gewehr geladen quasi und konnten dann richtig losgehen. Und dann, ja, war es letztendlich hauptsächlich Google AdWords, würde ich sagen. Damals, wie wir die Leute bekommen haben, eben auf so Keywords, Ryanair Flug stornieren oder ähnliches, da haben wir uns wirklich dann auch ganz mal oben optimiert. Auf solchen recht speziellen, aber dann doch häufig besuchten Keywords. Das hat also gut funktioniert. Und ja, Social Media kam dann wirklich eher erst später. Also das ist jetzt, würde ich sagen, vielleicht ein gutes Jahr, wo wir wirklich dann sehr aktiv auf Social Media Ads, aber auch Social Media organisch und so weiter uns mit beschäftigen und das vorantreiben. Genau. Ansonsten PR haben wir auch recht früh mit gestartet. PR, also da beispielsweise ganz recht, sehr, sehr, sehr früh hatten wir Galileo-Beitrag, also so ein Beitrag zu 5, 6 Minuten bei Galileo. Und das war wirklich extrem, weil da kamen wirklich so viele Kunden, die unser technisches System damals nur kaum handeln konnte. Es hat alles geklappt am Ende, aber das war schon tough, aber auf der anderen Seite natürlich genial, weil es uns ganz, ganz schön Umsatz gebracht hat. Das heißt, ich würde sagen, am Anfang wirklich Google AdWords und PR waren unsere zwei Steckenpferde, über die wir da gegangen sind. Social Media kam dann als weiteres, jetzt insbesondere seit letztem Jahr dazu, würde ich sagen, haben wir auch verrückte Aktionen gemacht, Marketing. Wir hatten auch mal eine Plakataktion hier auf diesem Ströer, Plakaten, Litfaßsäulen und so weiter. Da waren wir auch mal. Dann waren wir mal in so diesen, in der U-Bahn, in diesen, wo immer so ein Bildschirm ist, in so Filmchen. Da waren wir auch und alles Mögliche. Dann eine ganz, ganz spannende Marketingaktion war mal, da wurden wir mal angerufen von EasyJet. Also EasyJet verklagen wir immer. Und die rufen uns dann an und sagt, hier, guck mal, right now, super Unternehmen und so. Wollt ihr nicht bei uns mal im EasyJet Bordmagazin so eine Werbung schalten? Da haben wir gefragt, ja, Freunde, ihr wisst aber schon, wer wir sind. Ne? Also right now, wir verklagen euch. Und da meinten, ja, schon, ja, gar kein Problem und so. Und dann waren wir wirklich in allen EasyJet Bordmagazinen, dicke Anzeige von uns darin. Also ich glaube nicht, dass sie es wirklich verstanden haben, wer wir sind. Aber das war schon sehr. Und das haben wir natürlich auch genutzt, darüber wieder PR gemacht, das war da auch im Handelsblatt gecovert und so. Also da kann man schon spannende Sachen ja machen. Also deswegen, solche Sachen machen wir auch immer gerne, so ein bisschen verrücktere Sachen. Das war dann aber ein bisschen spät. Also am Anfang wirklich Google AdWords, also PR, haben wir versucht, damit Vollgas zu geben.
Also das ist ein ziemlicher Stratege bei EasyJet.
Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der irgendwie immer noch da ist.
Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Also, ja,
Ich
stark.
glaube eher nicht, wahrscheinlich.
Komm, wir bieten unserem Kläger eine Plattform.
Ja.
Ja, sehr nice. Okay. Das heißt, ihr habt zwei interessante Kanäle tatsächlich. Der eine Kanal ist wirklich messbar und gut nachvollziehbar. Und der andere ist auch irgendwo nachvollziehbar, aber nicht so gut messbar tatsächlich.
Richtig,
Also jetzt
das
so
war PR.
PR-mäßig. Galileo, okay, ist vielleicht ist eine andere Geschichte. Da denke ich mal, hat man dann auf einmal direkt so einen Spike, wo das so
Genau.
richtig, wirklich ansteigt und man weiß, okay, es kommt wirklich von Galileo jetzt. Auch wenn man da vielleicht auch nicht die ganz genauen Zahlen abgreifen kann, aber man weiß es halt einfach.
Ja. Genau so ist es. Also, ja.
Sprich ruhig.
PR ist immer so eine Herausforderung an sich zur Messbarkeit. Ne? Also Fernsehen, würde ich sagen, funktioniert immer ganz gut, weil es dann eben punktuelle Beiträge sind und dann kannst du sehen, zack, jetzt kommt quasi Anstieg und dann weißt du, das hat jetzt mit Galileo zu tun. Manchmal ist dann ganz interessant, dann komplett ein Riesenanstieg und dann sagen wir, okay, woher kommt denn das jetzt? Und dann war das irgendwelche Wiederholungen von alten Galileo-Beiträgen, die plötzlich nochmal gezeigt werden. So, also das kann man schon ganz gut machen, aber du hast natürlich recht, wir haben auch viel gemacht im Bild, in Handelsblatt, aber auch in so ja, kleineren, irgendwie so Fernsehzeitschriften und sowas, ja, die kleinen Anführungsstrichen, die haben riesige Auflagen. Das heißt, das ist von der Reichweite ja schon sehr gut, aber das kannst du natürlich in der Tat sehr schwer messen. Genau, deswegen, man kann es kaum messen. Man kann so mit ein paar Annahmen arbeiten, aber ansonsten Google und klassische Online-Marketing eben mit Social Media und allem, das ist natürlich der große Vorteil, dort zu messen und dort dann eben auch Customer Acquisition Cost und so weiter genau zu bestimmen. Das ist natürlich für uns auch ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, um natürlich die richtige Marge zu treffen, um einfach auch deckungsbeitragsmäßig dann gut unterwegs zu sein, müssen wir das natürlich immer gut im Griff halten. Funktioniert aber wirklich, natürlich am Anfang haben wir da viel falsch gemacht, aber mittlerweile funktioniert es sehr gut. Ja.
Ja, ist alles eine Learning Curve, ne? Aber
So
ich
ist es.
denke, mit PR und Google verfolgt man auch zwei verschiedene Ziele. Ja, PR ist mehr Awareness, dass die Leute überhaupt mal erfahren, dass es so eine Lösung gibt, ne?
Genau.
Mit Google akquirierst du die Leute ja dann auch direkt.
So ist es. Ja.
Okay. Gehen wir mal weiter. Spannende Reise bisher. Das heißt, dann seid ihr ja jetzt heute, ihr habt sehr, sehr viel gelernt, habt mehr und mehr Marketingkanäle dazugenommen und jetzt seid ihr so weit, dass ihr über 400.000 Kunden habt und wollt jetzt internationalisieren. Wie geht man da vor? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich jetzt diesen Plan, wenn man diesen Plan vor Augen hat, hey, ich möchte jetzt nach Frankreich expandieren zum Beispiel. Was sind so die ersten
Genau.
Gedanken, die man da hat?
Also diesen Plan haben wir natürlich immer schon ein bisschen länger, das immer mal so ein bisschen überlegt zu haben, was kann man da machen in dieser Richtung. Ne? Ja. Gut, kannst du rausschneiden irgendwie. Okay,
Ja, das passt schon.
den Plan haben wir schon ein bisschen länger und das Vorgehen ist so, ich habe es leicht angedeutet. Wir haben natürlich auch B2B-Partner, das heißt, arbeiten nicht nur B2C vom Endkonsumenten, sondern akquirieren Claims auch von B2B-Partnern. So, und wenn wir dann sagen, okay, perspektivisch können wir uns vorstellen, in andere Länder zu gehen, dann haben wir erstmal Claims vom B2B-Partner für diese anderen Länder angekauft. Das ist natürlich für uns erstmal ganz einfach, ne? Braucht man kein Marketing, braucht man keine Website auf der Sprache, sondern wir holen uns die Claims von unserem Partner und prozessieren die dann vor Ort. Bauen dann unsere Software dahingehend aus, finden eine Partnerkanzlei oder Partnerkanzleien vor Ort, mit denen wir das dann vor Gericht durchstreiten und prozessieren das erstmal. Und wenn sich das zeigt, okay, dieser Prozess funktioniert gut, wir kriegen das gut hin, auch in den anderen Ländern dort eben das Geld wieder reinzuholen, ja, bisschen salopp gesagt. Dann kann man sagen, okay, wenn wir das mal zugrunde legen, dann können wir unsere Marketing-Learnings, die wir aus dem Dachraum haben, dann auch perspektivisch auf die anderen Länder übertragen, auch von den Endkonsumenten Geld holen. Und da haben wir schon die Infrastruktur, um die Kohle dann wieder reinzuholen. Weil das dürfen wir bei uns nie vergessen. Wir haben immer zwei elementare Bausteine. Das eine ist Kunden akquirieren, Forderung abkaufen. Und das zweite ist Kohle akquirieren, ja? Also das Geld wieder reinholen von denjenigen, die wir dann eben entsprechend verklagen oder außergerichtlich durchsetzen. Also das ist da in der Tat unser Vorgehen. Deswegen, das läuft jetzt für Frankreich, für Skandinavien, für UK. Gerade sind wir noch ein bisschen überlegen, USA mal so zu testen eben. Das läuft schon. Und sobald das dann, denke ich mal, Richtung nächsten Jahr, wir daraus natürlich gute Erkenntnisse oder Ende des Jahres gute Erkenntnisse ziehen können, dann geht es weiter im nächsten Schritt, auch in diese Richtung mal B2C-mäßig zu überlegen. Aber unsere Hauptpriorität noch ist weiterhin darauf, innerhalb des Dachraums mit Produkten zu expandieren, weil es einfach noch so viele Themen gibt, die hochspannend sind, die wir anbieten können, dass wir jetzt noch gar nicht den unbedingten Need haben, B2C-mäßig auch zu expandieren. B2B funktioniert bestens, also Claims mit von unseren B2B-Partnern für andere EU-Länder oder auch USA zu sourcen, super, machen wir weiter. Aber dann auch B2C-mäßig die Kunden anzusprechen, gibt es jetzt aktuell noch keinen immensen Need dafür, weil wir eben noch ja, genügend Möglichkeiten haben, über Produkte zu expandieren. Aber eins unserer wichtigen Produkte ist beispielsweise Datenschutz, Schadensersatzansprüche gegen Facebook beispielsweise haben wir groß gemacht dieses Jahr, weil da gab es ein Data Leak bei Facebook. 600 Millionen Kundendaten, 6 Millionen Deutsche betroffen mit Handynummern und allem. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben auch Spam-SMS ja bekommen. Das heißt, dort war es wirklich ja, ein heftiges Data Leak und dann gibt es Schadensersatzansprüche. Setzt auch niemand durch. Ne? Aber das ist ein wichtiger Bestandteil. Und diese Schadensersatzansprüche, die basieren auf der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, GDPR, hat jeder schon mal gehört. Und das ist ja EU-Recht von der Europäischen Union. Das heißt, in allen 27 EU-Mitgliedstaaten gleich. Ergo, wenn wir das in Deutschland hinbekommen haben, marketingmäßig und prozessual super aufzubauen, dann gibt es überhaupt gar kein Hindernis, dieses Produkt auch in allen anderen 27 EU-Ländern basically anzubieten, weil es genau die gleiche Rechtslage und genau der gleiche Sachverhalt ist. Das heißt, auch über solche Produkte natürlich, die erstmal im Dachraum zu nehmen, richtig make it work, und dann quasi zu nutzen, um weiter dann auch außerhalb der Dachgrenzen zu expandieren. Das ist auch so eine Strategie von uns da in dieser Hinsicht. Genau. Das heißt, da gibt es so verschiedene Ansätze, wie wir da schon unterwegs sind in Richtung weitere Länder. gleichzeitig zunächst mal Hauptfokus, weitere Produkte und damit einfach dann auch gut aufgestellt zu sein, Schritt für Schritt voranzugehen. Aber unsere Vision ist natürlich ganz klar, in 5 Jahren also Europas größtes Legaltech-Unternehmen zu sein. Und das setzt dann logischerweise auch voraus, über die Grenzen des Dachraums hinaus noch weiter Gas zu geben.
Sehr spannend. Also wenn ich das mal aufstücke aus der Marketing-Perspektive, ist praktisch, wenn jemand jetzt auf eure Seite kommt und er möchte irgendetwas durchsetzen, dann kann er das bei euch beantragen, beziehungsweise jetzt den Antrag ausfüllen. Gehen wir nochmal zum Beispiel McFit, weil wir schon darüber gesprochen haben. Und dann ist seine Journey erstmal beendet, wenn er sein Geld bekommen hat. Für euch ist es aber interessant natürlich, ihr habt es wirtschaftlich ist viel interessanter, wenn der gleiche Kunde einfach nochmal wiederkommt, weil er einfach schon weil er euch einfach schon kennt, den Prozess schon kennt. Das heißt, er muss auch nicht nochmal überzeugt werden. Das sind alles auch irgendwo Kosten, die dann im Hintergrund entstehen. Das heißt, ihr wollt dann Repeat Sales auch erzeugen. Das heißt, ihr baut dann lieber ein Ökosystem auf, was natürlich auch viel schlauer ist, was, ich sag mal, der Otto Normalbürger vielleicht, ich sag mal, nicht jeden Tag, aber es passiert einfach mal hier und da, dass er vielleicht die ein oder andere Forderung dann einklagen möchte.
Absolut, genau so ist es. Das heißt, wenn wir Leute haben, die wir schon überzeugt haben und die auch in andere Produkte konvertieren können, ist natürlich perfekt für uns. Genau wie du gesagt hast. Und deswegen arbeiten wir auch kontinuierlich daran, Newsletter und Ähnliches zu verbessern. Aber also da haben wir noch ganz, ganz viele Ideen, die wir machen können. Das wird auch im Rahmen dieses Jahres noch umgesetzt werden. Auch so Produkte, wo wirklich fast jeder Deutsche eigentlich von betroffen ist, jedenfalls in irgendeiner Art und Weise. Also kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen, wird alles kommen. Aber genau das ist eben auch ganz klar unser Ansatz, dort Cross-Selling oder wie auch immer man das nennen will, also jedenfalls den gleichen Kunden in mehrere Produkte zu konvertieren, ist ein ganz wichtiger Ansatz von uns, weil es natürlich einfach insgesamt auch nochmal die Profitabilität massiv erhöht. Und deswegen, klar, genauso ist es. Und wenn wir dort eben hinkommen zu sagen, okay, wir sind die Nummer 1 Anlaufstelle für eben so Kleinforderungen, die kann ich da verkaufen, weiß ich von super, ach, gucke ich mal right now, ja, verkaufe ich, super, dann haben wir schon extrem viel geschafft. Wir werden natürlich nie jeden Fall abdecken können, ne, sondern wir brauchen immer standardisierte Fälle, die wir dann auch automatisieren können. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Erbrechtsstreit mit deiner Tante, die irgendwo in den USA wohnt, hast, das werden wir natürlich nie machen können, ne, weil es so ein individueller Fall ist, den wir nicht standardisieren und automatisieren können. Aber ist auch okay. Dafür gibt es dann auch Anwälte und für, wenn es auch große Summen geht, geht man auch gerne zum Anwalt. Sondern wir wollen quasi die Number One sein für eben so Kleinforderungen, die massenhaft auftreten. Wir kaufen sie einfach ab und alle Leute sind glücklich. Außer der Gegner natürlich.
Ja, hört sich super an. Meinerseits, also ich finde eure Journey mega spannend. Was ihr so gemacht habt, ist mal was ganz anderes, dass man auch mal so, ich sag mal, schauen kann, wie andere Internationalisierung denken und wie sie Produktausbau denken und was da so für Strategien alles so im Hintergrund dann tatsächlich zusammenkommen. Wir haben das immer so, dass wir unseren Gästen einfach das letzte Wort lassen. Und deswegen würde ich sagen, einfach für heute bin ich raus. Danke für deine Zeit und sag gerne deine letzten Worte an die Audienz und bis bald. Ciao.
Dann sage ich zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht und meine Worte an die Audienz sind, wenn ihr noch überlegt, auch etwas zu starten, Startup-mäßig oder was, in welcher Form auch immer, einfach auf eigene Beine sich zu stellen und selbst was zu machen, kann ich nur jedem sagen, macht es. Das ist das Spannendste und Beste, was man überhaupt jemals im Leben machen kann. Man lernt so viel und jeden Tag aufs Neue macht es einfach nur viel Spaß. Darüber haben wir ja heute ein bisschen gesprochen, wie unsere Journey war. Und dann würde ich sagen, einfach machen, ganz viel Erfolg an alle und bis bald mal wieder. Macht's gut.